Liebe Gemeinde, nachdem vorher ja kaum einer sich als intelligent bezeichnen wollte, kriegen Sie heute auch keine schlaue Predigt von mir. Es gibt heute keine weisen Worte. Es gibt heute mal keine geistig anspruchsvolle Rede. Ich weiß, Sie sind es von mir gewöhnt, dass ich eigentlich bis ins Detail durchdachte, kunstvoll formulierte Predigten kriegen, auf dem allerhöchsten stilistischen Niveau, mit intellektuellem Anspruch. Aber das alles gibt's heute nicht. Stattdessen halte ich Ihnen heute eine dumme und eine unlogische Predigt. Sicherlich, Sie hätten sich verdient, dass Sie eine preisverdächtige, universitätswissengeschwängerte Rede kriegen, die von Klugheit nur so trieft. Und am Sonntagvormittag, da hört man sich ja gern solche intelligenten Reden an. Das ist ja sicherlich auch der Zeitpunkt, wo Sie solche geistlichen Höchstleistungen am besten erfassen können. Aber da muss ich Sie enttäuschen. Ich probiere es heute gar nicht erst mit der Logik. Und am besten probieren Sie auch nicht, in dieser Predigt irgendeine Logik zu entdecken. Ich rede heute unlogisch. Ich spreche heute vom Unlogischen, völlig unverständlich. Und wenn Sie jetzt schon ratlos sind und sich fragen, wo das denn hinführen soll, na dann warten Sie mal ab. Der Inhalt von unserem Predigttext, der wird Sie vielleicht noch ratloser machen. Denn dieser Predigttext, der spricht im Kern genau von dem, was unlogisch und sogar was dumm ist. Hören wir mal rein in diesen Predigttext, 1. Korinther 1, 18 bis 25. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, schreibt Paulus. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, schreibt Paulus. Und Torheit hat hier nichts mit dem Tor im Fußball zu tun. Torheit heißt dumm. Dummheit. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit. Das sagt man dem Paulus wahrscheinlich oft damals in dieser Zeit. Wer vom Kreuz spricht, der wird als dumm bezeichnet. Und wahrscheinlich hat Paulus das ganz oft so erlebt. Wenn er dorthin geht zu den Menschen und von Christus am Kreuz als dem Retter erzählt hat, dann haben zumindest seine ehemaligen Freunde wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, jetzt spinnt er völlig. Er hat ja zu den strengeren Juden gehört in Israel, zu denen, die es ernst gemeint haben mit der Religion, die Tora ganz genau kannten. Die waren vielleicht sogar zunächst begeistert, als sie von Jesus gehört haben und davon, dass da der Messias geboren ist. Auf den haben sie ja Jahrhunderte gewartet und sie haben die Verheißungen gekannt dem, was für uns das Alte Testament ist. Und wenn jetzt dieser Messias geboren sein sollte, dann wären sie ja die Zeugen einer Zeitenwende. Dann würden sie endlich befreit werden von der Römerherrschaft. Dann wird alles anders werden. Das war ihre Hoffnung. Und es hat alles ja ganz verheißungsvoll angefangen, diese Geschichte mit Jesus. Er ist unter einem besonderen Stern geboren worden. Eine Erleuchtung der himmlischen Art hat den Neuankömmling auf der Erde begrüßt. Das ist ja schon mal ein eindrücklicher Start. Und dann ging es ja großartig weiter. Verheißungen sind wahr geworden, eine nach der anderen. Die Menschen sind ihm an den Lippen gehängt. Er hat ungewöhnlich gesprochen, aber man hat gespürt, dass man in seiner Gegenwart Gott ganz nahe ist. Das war einfach göttlich, haben die Leute gesagt, die ihn gehört haben. Er hat Menschenmassen begeistert. Er hat sie satt gemacht und noch mehr, er hat ihr Herz angerührt. Er war sich nicht zu schade, auch für die einfachen Leute nicht. Auch für die nicht, um die andere einen großen Bogen machen. Er hat Kranke geheilt, er hat Menschen in ausweglosen Lebenssituationen geholfen. Er ist unter dem Jubel der Massen in die Hauptstadt Jerusalem eingezogen. Die Herzen sind ihm zugeflogen. Und dann kommt dieses peinliche Ende. Verraten worden, gefangen genommen worden, ein kurzer Prozess. Er wird gefoltert, gedemütigt, entehrt und er wehrt sich nicht mal dagegen. Auf einmal passt es nicht mehr zu dem Bild vom Messias, das sie haben. Der Jesus Christus muss zu Kreuze kriechen und er kriecht dort wirklich fast hin. Er schleppt sich zu seiner eigenen Hinrichtung, völlig entkräftet, gezeichnet von Wunden. Und wer selbst auf Golgatha noch mit ihm auf etwas auf ihn gezählt hat, der hat wahrscheinlich als Jude damals mit dem Verbrecher neben ihm erwartet, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, Jesus, dann steig doch jetzt spätestens runter von diesem Kreuz und zeig der Welt, was du kannst. Aber er hat es nicht gemacht. Das Kreuz ist das Ende geblieben. Und das ist sinnlos und enttäuschendes Ende von so einem Hoffnungsträger für die Juden. Die Juden wollten ein Zeichen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und sie haben das Kreuz bekommen. Das war nicht das Zeichen, das sie erwartet haben. Wenn Jesus die Römer besiegt hätte, wenn er sie aus dem Land geworfen hätte, das wäre ein Zeichen gewesen für seine Macht. Aber ein Tod am Kreuz, an dieser römischen Hinrichtungsmaschine, was soll denn das für ein Zeichen sein? Das war sie höchstens dafür ein Zeichen, dass dieser Jesus auf gar keinen Fall Gottes Sohn sein kann, dass er ein Lügner sein musste. Das war ein Ärgernis für sie, dieses Kreuz. Alles andere hat gepasst, aber dieses Kreuz passt nicht. Das ärgert sie. Es ist eine Enttäuschung. Das macht diese Geschichte peinlich. Macht es zu einer Geschichte des Scheiterns. Und deshalb war für die Juden auch alle ärgerlich, die dann von diesem Kreuz erzählen, dass dadurch Rettung passieren sollte. Darum haben sie diese verfolgt. Aus Ärger übers Kreuz. Und ich bin sicher, dass sich auch Paulus den Ärger der Juden hat anhören müssen, nachdem er die Seiten gewechselt hat und Christ geworden ist. Als er dann das Kreuz als Befreiung predigte. Das war nicht populär bei den Juden. Das war ärgerlich für seine jüdischen Ex-Freunde. Und dann ist Paulus ja durch die Lande gezogen. Raus aus Israel, hinein in Gebiete, wo die griechische Philosophie ganz groß war. Wenn er dann nach Thessalonich gekommen ist, nach Athen oder nach Korinth und wenn er dort vom Kreuz erzählt hat, dann war die Botschaft auch nicht wirklich beliebt. In diesen hochgebildeten griechischen Städten, da war die Botschaft vom Kreuz als Rettung eigentlich ein Witz. Dort hat man darüber gelächelt. In diesen Städten der griechischen Philosophie, da war die gebildete High Society zu Hause. Philosophie war Kult in dieser Zeit. Da hat man Aristoteles gelesen und Sokrates, das waren die Kultfiguren damals, das waren Legenden. Es hat Schulen gegeben, die haben ihre Schriften studiert, die Akademien. Man hat nach Weisheit gesucht in diesen Schriften. Manche haben ihr ganzes Leben mit Nachdenken verbracht, Philosophen, weil sie gedacht haben, das ist das Höchste, was ein Mensch erreichen kann. Zur Zeit, als Paulus dort war, war Seneca ein großer Denker, der aktuelle Held in Griechenland und auch in Korinth. Und jetzt kommt da dieser Paulus und erzählt von einem Gott, der am Kreuz stirbt. Also ganz ehrlich, die schlauen Bürger in den griechischen Städten haben darüber vielleicht müde und wahrscheinlich auch ziemlich abfällig gelächelt. Ein Gott, der hingerichtet wird, das kann er doch nicht ernst meinen. So einer kann doch schon per Definition nicht Gott sein, weil ein Gott stirbt nicht. Ein Gott leidet auch nicht. Das lernt man doch schon in der Philosophie-Grundschule. Wie kann einer, der von Gott gesandt sein soll, Schmerzen erleiden? Wenn der sterben muss, wenn er so menschlich und unvollkommen sich zeigt, dann kann das nicht Gott sein. Das geht logisch für einen Griechen im Kopf nicht zusammen. Das schließt sich aus. Das Kreuz entlarvt, dass das, was die Christen glauben, unlogisch ist. Für die Gebildeten jedenfalls damals war das, was Paulus da erzählt, einfach lächerlich und dumm. Wirklich dumm. So kam die Botschaft vom Kreuz an. Als Ärgernis und als Dummheit. Und das ist im Alltag dann auch sichtbar gewesen. Zum Beispiel in einem Bild, das man an eine römische Wache mal gezeichnet hat. Es ist eine der ersten Christusdarstellungen, die wir haben. Ein antikes Graffito, sieht so aus. Da steht als Text neben dieser Figur, also dieser gekreuzigten Figur mit dem Eselskopf, steht als Text daneben, Alexamenos betet seinen Gott an. Da macht sich einer über den Glauben von diesem Christen Alexamenos lustig. Wer an so einen Esel glaubt, Einer, der sich gekreuzigen lässt, der muss selber auch ein Esel sein. So geht man um mit der Botschaft vom Kreuz. Das ist antikes Mobbing, liebe Gemeinde, was da passiert. So haben Shitstorms damals ausgesehen. Das war der Dorftratsch im ersten Jahrhundert. So hat man über den Nachbar geredet, der zum Glauben gefunden hat. Ärgerlich und dumm. Und wie ist es heute, wenn wir vom Kreuz erzählen? Wenn wir von unserem Glauben berichten und sagen, dass das Kreuz für uns die Hoffnung ist und die Rettung ist, wie ist denn das dann heute? Ich vermute mal, auch heute provoziert das Wort vom Kreuz und es verärgert manche Menschen auch. Denn das passt nicht zu ihrem Leben. Sogar bei vielen religiösen Menschen passt das Kreuz nicht in das, wie sie sich Glauben vorstellen oder wünschen, wie sie ihn gelernt haben oder ihn gerne hätten. Also Jesus als Vorbild, das kann man noch ganz leicht annehmen, da wo Jesus sich Menschen zuwendet, wo er freundlich ist, wo er hilft, wo er Wunder tut, alles gut. Aber das Kreuz als Vorbild, das reibt schon. Auch für viele Christen ist es richtig ärgerlich, dass diese Geschichte vom Kreuz bei uns so einen zentralen Raum einnimmt. Das ist für sie unlogisch. Wenn man in einer aufgeklärten Welt über Glaube nachdenkt, dann kommt man auf solche Gedanken, dass einem das unlogisch wird. Was ist denn, wenn Gott Dinge tut, die den Glauben, wie wir ihn gelernt haben, nicht so recht zusammenpassen? Suchen wir auch Zeichen wie die Juden? Bestätigung für unsere Glaubensvorstellungen? Braucht der Glaube Erfahrungen, die ihn bestätigen? Aber was passiert denn dann, wenn uns die Erfahrungen nicht den Glauben bestätigen, sondern uns vielleicht ärgern? Also auch Dinge im Glauben können einen ja ärgern. Es kann einen ärgern, wenn Menschen, die gern glauben wollen, an Gott immer wieder scheitern. Da komme ich dann mit meiner Logik auch an die Grenzen. Ich würde ja gern verstehen, warum Gott sich bei manchen Menschen so viel Zeit lässt, bis sie ihn erkennen dürfen. Warum man deutlicher zu ihnen spricht oder warum er vielleicht ihnen sogar das Herz verstockt, sie verblendet. Das ist für mich nicht logisch. Ich sehe da keine Logik drin. Was ist, wenn wir wie die Jünger die Provokation vom Kreuz nicht aushalten? Die Jünger sind weggerannt unterm Kreuz, weil sie es nicht ausgehalten haben. Rennen wir dann auch weg, wenn es uns zu provokant wird? Wenn es zu sehr reibt? Wenn wir vielleicht verärgert sind über Gott an der einen oder anderen Stelle? Oder schaffen wir es, das auszuhalten, unter diesem unverständlichen und unlogischen Kreuz stehen zu bleiben wie Maria und Johannes, obwohl es weh tut? Das Kreuz eckt an. Und auch die Unverständlichkeit des Kreuzes, die findet man heute auch noch genauso. Auch heute fragen Menschen, ganz genau wie damals, warum musste denn Jesus eigentlich sterben? Es begegnet mir im Religionsunterricht ganz regelmäßig und nicht nur dort. Ich glaube, viele, die im Glauben stehen, stellen sich diese Frage schon auch mal. Warum musste eigentlich Jesus sterben? Hätte es Gott nicht auch anders regeln können mit der Sündenvergebung, mit der Befreiung? Irgendwie souveräner, vielleicht mehr mit einem Zeichen der Macht, mit einem großen Wunder oder so. Und wie kann es eigentlich einen allmächtigen Gott geben, wenn ich doch in meinem Alltag Leid erleben muss? Wenn Krankheiten halt doch stärker sind, wenn Einsamkeit einen fertig macht, wenn ich zuschauen muss, wie unsere Welt immer mehr im Gegeneinander versinkt und ins Chaos rutscht. Die Fragen sind nicht weit weg von uns. Und sie sind eben nicht mit ein wenig Logik, mit ein bisschen Schlauheit und auch nicht mit theologischem Bibelwissen zu erklären. Manches in dieser Botschaft vom Kreuz bleibt unlogisch und unverständlich. Selbst Menschen, die schlau sind und die sich damit hauptberuflich befassen, selbst die wissenschaftliche Theologie, die schon lange darüber nachdenkt, über diese Fragen, selbst da ist die Botschaft vom Kreuz umstritten. Ist ja schon erstaunlich, gell? Da fragen sich Uniprofessoren mit einem IQ jenseits der 130, das sind wirklich schlaue Leute, die fragen sich, warum musste Jesus diesen Tod am Kreuz sterben? Und sie kommen auf keine richtige Antwort. Man versucht es dann, sich das zu erklären. Es kann doch nicht etwas sein, dass er dem himmlischen Vater den Zorn stillen muss. Natürlich, das ist eine schnelle Erklärung, aber was sagt denn das über Gott? Haben wir so einen rachsüchtigen Gott, der Jesus gegenüber so gar nicht gnädig ist? Oder man kann es sich auch so erklären, das machen wir ganz gern, dass wir sagen, Jesus musste sterben, um für meine Sünden zu bezahlen. Das ist auch richtig, das ist ein logischer Ansatz. Aber wenn man das mal weiterdenkt, was heißt es denn? Es verlangt schon eine extreme Vorstellung von Stellvertretung. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte dazu. Kommt ein Mann in eine Apotheke und er bittet den Apotheker, gib mir doch etwas gegen Schluckauf. Und der Apotheker nimmt seine Hand und ohne zu zögern gibt ihm eine Ohrfeige, dass er richtig knallt. Und der Mann fragt, warum haben Sie denn das gemacht? Tja, sagt der Apotheker, wetten Sie, dass Sie jetzt keinen Schluck auf mehr haben, oder? Nee, sagt der Mann, ich nicht, aber meine Frau, die draußen im Auto wartet, die hat ihn immer noch. Geht es so leicht mit dieser Stellvertretung, dass einer das für den anderen übernimmt, was er eigentlich tragen müsste? Kann man Sünden einfach so einem anderen auflasten, überschreiben quasi, dass ein anderer bezahlt? Ist Jesus sowas wie ein geistlicher Erziehungsberechtigter, der halt für das gerade stehen muss, was bei uns nicht so läuft? Und wenn es so ist, ist ja logisch, aber wenn es so ist, wem bezahlt er denn dann eigentlich meine Schuld? Oder wem muss er meine Schuld bezahlen? Dem Teufel etwa? Dann ist er am Tag der Kreuzigung aber ganz schön reich geworden, wenn Jesus für alle unsere Schuld ihm bezahlt hat. Logik ist immer nur ein Versuch und nicht mehr, das Kreuz zu erklären. Logik ist schon wichtig, man darf auch nachdenken. Und Paulus tut es selber ja auch, er erklärt ja den Korinthern und vielen anderen auch einiges. Aber wenn man denkt, mit Logik das Kreuz letztlich klar kriegen zu können, dann stimmt's nicht. Paulus weiß es, dass er trotz allem Erklären, trotz aller Logik, niemals das Kreuz ganz verständlich machen kann. 2000 Jahre lang beißen wir uns an dieser Geschichte vom Kreuz die Zähne aus, wenn wir sie mit unserer menschlichen Logik erklären wollen. Und wenn man überhaupt ein Ergebnis festhalten kann, dann doch das, dass das Kreuz letztlich nicht ganz logisch erklärbar ist. Und jetzt stehe ich hier auf der Kanzel und ich soll Ihnen etwas erklären, das logisch nicht zu erklären ist. Wie soll das denn bitte schön gehen? Das ist eine ziemlich blöde Situation für mich, ein hoffnungsloses Unterfangen. Die Konfis würden sagen Opfer, weil man es gar nicht richtig machen kann. Wenn ich Ihnen das Wort vom Kreuz erklären will, dann werde ich wahrscheinlich scheitern. Wenn ich Ihnen das Wort vom Kreuz angenehm machen will, wenn ich alles Provozierende ausradiere, dann komme ich damit selber nicht klar, weil das Kreuz nun mal nicht angenehm ist. Dann kommt da eine andere Religion dabei raus. Wir können also nur hinnehmen, was Paulus schon erlebt hat. Das Kreuz ist ärgerlich und unlogisch. Und das macht es nur umso erstaunlicher, dass wir Christen dieses unlogische Kreuz so in den Mittelpunkt gestellt haben. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Pfarrer Schober war sich nicht mehr ganz sicher, ob er wirklich das neue Kruzifix bei IKEA hätte kaufen sollen, als er wirklich Jesus da annageln muss. Weil dann wird es auf einmal schwer. Warum haben wir eigentlich als Christen das Kreuz zu unserem Kennzeichen gemacht und nicht ein offenes Grab zum Beispiel? Das wäre doch viel logischer. Ein offenes Grab, die Auferstehungshoffnung, das ist doch das, was uns zum Himmel führt. Das ist doch das, was wir eigentlich letztlich auch predigen. Wenn jemand stirbt, warum gibt es eigentlich kaum Ketten oder T-Shirts oder Autoaufkleber mit einem offenen Grab? Warum das Kreuz? Selbst aus missionarischen Gründen wäre das logischer. Würde es nicht viel mehr Menschen zum Glauben führen, wenn wir ein offenes Grab ins Zentrum stellen würden, als ein römisches Hinrichtungsinstrument? Also von außen betrachtet, von jemand, der damit nichts anfängt, ist das doch erstmal abschreckend. Wenn Jesus gesteinigt worden wäre, würden wir dann Steine tragen an unseren Ketten und am Revers. Gar nicht auszudenken, wenn es den Galgen oder die Guillotine oder den elektrischen Stuhl schon gegeben hätte. Das würde ja mal modisch nicht so wirklich hübsch aussehen. Auch dafür kann ich Ihnen heute keine logische Erklärung liefern, warum wir das Kreuz so stark im Mittelpunkt haben. Zumindest keine Erklärung, die Sie sich einpacken können. Und wenn dann mal einer mit Fragen kommt, dass Sie die dann auspacken und in der Diskussion Ihnen dann mal sowas von in die Ecke stellen können. Ich probiere es erst gar nicht mit unserer Logik. Zum einen, weil meine Logik da einfach zu begrenzt ist. Darin sind sich meine Lehrer und meine Professoren ziemlich einig gewesen. Und zum anderen auch, weil Paulus das auch nicht macht. Menschliche Logik ist letztlich immer begrenzt. Er schreibt ja auch im Predigttext, hat nicht Gott die Weisheit der Welt, also unsere Logik, unseren Verstand, zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, also die größere Weisheit, Gott durch ihre Weisheit, durch unser Nachdenken, durch unser Studieren nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Das ist der Schlüssel für Paulus, für unsere Ratlosigkeit. Und es ist interessant, finde ich, was er da sagt in Sachen Kreuz. Gott selber hat die Weisheit der Welt zur Dummheit gemacht. Die Schlauheit, die wir in Noten, im Zeugnis finden oder in Zertifikaten uns an die Wand hängen können, die in Titeln zum Namen gehören, wenn man jemand anspricht. Aber auch die Überheblichkeit, wenn ich meine, dass ich was besser weiß als mein Nachbar oder mein Mitschüler. Diese Weisheit der Welt, die hat Gott, ich sag's mal salopp, für dumm erklärt. Weil wir durch unsere menschliche Weisheit Gott nicht erkannt haben. Weil es eine größere Weisheit gibt. Paulus hätte auch sagen können, ihr lieben Philosophen in Griechenland, ihr seid alle auf dem Holzweg. Ihr seid auf dem falschen Dampfer, ihr habt aufs falsche Pferd gesetzt. Eure Bemühungen sind zwar nett und eure Gedanken sind auch durchaus filigran, aber wenn ihr denkt, dass ihr dadurch Gott entdeckt, das Höchste, dann liegt ihr daneben. Gott hatte nämlich Spaß daran, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Durch die dumme Predigt macht Gott selig. Eine dumme Predigt, durch die kann man zu Gott finden. Das entlastet mich extrem. Ganz ohne Erklärungen, ohne überzeugendes Argument, sondern einfach durch das Erzählen vom Kreuz, das reicht schon. Dadurch kann Gott zum Glauben führen. Einfach nur, dass man annimmt, dass dieses Kreuz ärgerlich und unverständlich bleibt, aber dass es eben etwas für eine Bedeutung für mein Leben hat. Das ist es. Dazu brauche ich keine Schlauheit. Zu verstehen, dass dieses Kreuz so unverständlich und ärgerlich es für mich auch ist, dass es was mit mir zu tun hat, das ist der entscheidende Schlüssel, dass es die zentrale Bedeutung für mein Leben hat. Dadurch bekomme ich Zugang zum Kreuz. Wenn ich glaube als Vorschuss, wenn ich nicht erst glauben kann, wenn ich das Kreuz verstanden habe, sondern wenn ich glaube als Vertrauen auf Gott, ohne Begreifen oder eine besondere Erfahrung für Gott als Bedingung zu setzen. Einfach nur Vertrauen, das verändert alles. Das verändert auch den Blick aufs Kreuz. Ich könnte Ihnen das jetzt erklären, aber wenn ich das jetzt erklären würde, würde ich mir selber widersprechen. Deshalb zeige ich Ihnen zwei Bilder, was ich damit meine. Das Wort vom Kreuz ist wie zerrissene Hosen. Vielleicht kennen Sie das von Jugendlichen oder so, die haben ganz gern so zerschnittene und zerrissene Hosen an. Für die einen ist es ein Ärgernis. Meistens sind es die Mütter, die sich darüber ärgern. Für die anderen ist es völlig unerklärlich, wie man sowas anziehen kann. Omas oder Opas oder so verstehen das meistens überhaupt nicht. Aber für die, die solche Hosen anhaben, ist es total cool und befreiend und völlig normal. Die finden das nicht ärgerlich oder unerklärlich, die finden das super. Oder ein anderes Bild noch. Das Wort vom Kreuz ist wie ein Autokorso. Die einen fragen sich, was das denn soll, hupend und gröhlend mit Fahnen schwenkend durch die Dörfer zu fahren, nur weil eine Fußballmannschaft gewonnen hat. Total unverständlich. Die anderen ärgern sich über dieses Geschrei und Gekreische mitten in der Nacht. Aber wer mitfährt, wer da drin sitzt und Fahnen schwenkt, der genießt es und der feiert den Sieg der deutschen Mannschaft. Dem tut es gut. Für den ist es überhaupt nicht ärgerlich und unverständlich. Zerrissene Hosen oder Autokorso. Wer dabei ist, wer es angezogen hat, wer mitmacht, der stört sich nicht dran. Deshalb ist trotzdem ein Ärgernis und vielleicht auch unverständlich. Aber wer mit dabei ist, der stört sich nicht dran. Nur die, die das Ganze von außen betrachten, die das von außen erklären wollen, für die ist ärgerlich und unverständlich. Wir sind die Glaubenden, die den Glauben angezogen haben. Wenn wir von Jesus erzählen und vom Kreuz, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir Menschen damit verwirren. Dass wir sie vielleicht sogar verärgern mit dem Wort vom Kreuz. Wenn wir dem Kreuz den zentralen Platz in unserem Leben geben, dann stört es Außenstehende. Und das ist auch nachvollziehbar, weil wir ihnen damit ein Zeichen des Todes vor Augen stellen. Weil man im Kreuz sieht, dass das Leid dazugehört, sogar zum Sohn Gottes. Nach unserer Vorstellung gehört sogar das Leiden zu Gott dazu. Das wäre für einen Grieche überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen und für Leute heute auch nicht. Aber für uns, die wir Glauben haben, die wir vertrauen, ist es nicht mehr so fragwürdig. Das Kreuz Jesu predigt unserer Gesellschaft, die von außen drauf guckt, den Tod. Und das ist eben kein sympathisches Thema in unserer Zeit. Jeder hat irgendwie Angst vor dem Tod und überhaupt Vergänglichkeit will man vermeiden, wo es nur geht in unserer Zeit. Natürlich werden sich da Menschen vom Kreuz abwenden und auch von der Kirche. Weil sie sich dran ärgern oder weil ihnen das eben nicht logisch erscheint, solange sie von außen drauf blicken. Und so wird auch das Kreuz heute für die, die von außen drauf sehen, zwangsläufig nicht nur Spott und Lächeln, sondern zum Teil auch harten Widerstand hervorrufen. Darauf müssen wir gefasst sein. Vielleicht erinnern Sie sich noch, dass vor ein paar Jahren darüber gestritten worden ist, ob in bayerischen Schulen das Kreuz noch an der Wand hängen darf. Da haben Eltern per Gerichtsbeschluss das Kreuz in den Klassenzimmern verbieten lassen wollen. Und die haben so argumentiert, die haben gesagt, dass ihrem heranwachsenden Kind in der Schule der Anblick eines leidenden Menschen für die geistig-seelische Entwicklung schädlich sein könnte. Ganz ehrlich, von außen betrachtet, wenn ich mit dem Kreuz nichts verbinde, dann ist das irgendwie nachvollziehbar. Wenn mir ständig der Tod und die Vergänglichkeit vor Augen steht. Aber wenn ich was damit verbinde, mit diesem Kreuz, wenn ich das aus dem Glauben heraus anblicke, dann wird es auf einmal ganz anders. Und deshalb können wir daran erkennen, wenn jemand das Kreuz als dumm abtut, ganz egal, ob es die schlauen Griechen damals waren oder die schlauen Westeuropäer heute. Oder wenn sich jemand über das Kreuz ärgern muss, damals die frommen Juden oder heute die säkularen Christen, denen das nicht passt, dann ist das der Blick von außen auf das Kreuz. Aber wenn man im vertrauenden Glauben das Kreuz anblickt, im Sterben Jesu Gottes Kraft und Weisheit finden kann, dann wird es wertvoll. Und jetzt ist dieser Schluss vom Predigttext. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes, selbst die Dummheit Gottes, dieses Kreuzes, ist weiser, als die Menschen sind. Und sogar die Schwachheit Gottes, die in diesem Kreuz sichtbar wird, die für uns unlogisch erscheint, ist stärker, als die Menschen sind. Diese Weisheit und diese Stärke, die entdeckt man, wenn man im Glauben auf das Kreuz blickt. Dann wird das Kreuz zu einer Kraftquelle, zumindest für uns Glaubende. Für die, die Jesus seine Gottheit nicht absprechen, weil er da am Kreuz hängt, sondern die in ihm sehen, dass Gott sogar in dieser Lage noch unser Denken und Verstehen bei weitem übertrifft. Das wird für mich zur Kraftquelle, dieses Kreuz. Denn dann hängt es nicht mehr an mir und meinem Begreifen, wie ich das Kreuz sehe. Da muss ich nicht nur mit meinem Verstand es klar kriegen, sondern dann werde ich dadurch von Gott beschenkt. Dann sehe ich in diesem Kreuz nicht nur einen gescheiterten Gott, sondern sehe ich darin, dass auch ich schwach sein kann und dass Gott mich in meiner Schwachheit nicht allein lässt. Sogar im Sterben noch ist er mir ganz nah. Dann sehe ich, dass ich nicht alles begreifen muss, denn ich werde auch nicht alles begreifen können an diesem Kreuz. Aber dann sehe ich auch, dass Jesus mich konsequent liebt, auch wenn es für mich unlogisch und unbegreifbar wird. Dann trage ich das Kreuz an meiner Halskette nicht nur, weil ich es irgendwie logisch verstanden habe, sondern dann trage ich es als Bekenntnis, weil ich die Kraft erlebe, die im Kreuz Jesu für mich liegt. Es ist also eine Frage des Blickwinkels, ob das Kreuz Ärgernis und Dummheit oder Kraftquelle ist. Deshalb mein Rat, betrachten wir das Kreuz nicht von oben herab, nicht so, als ob wir es erklären könnten. Denn dann bleibt es zu hoch für uns, für unsere menschliche Weisheit. Sondern betrachten wir das Kreuz mit dem Vertrauen von Petrus, von dem wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Der ist rausgefahren mit seinem Boot und hat tagsüber nochmal die Netze ins Meer geworfen, obwohl es für ihn völlig unlogisch war als Fischer. Der hat ihm Jesus gesagt sogar, das ist nicht logisch, was du mir da sagst. Aber auf dein Wort hin, weil ich dir vertraue, mache ich es trotzdem. Gegen alle Logik. Und er ist beschenkt worden von Jesus mit ganz vielen Fischen. Nicht Logik hat ihn überzeugt, sondern gerade, dass Jesus unlogischerweise ihm ein Boot voll Fische schenkt. Das hat ihn begeistert. Und wenn man so mit diesem Blick auf das Kreuz sieht, dann war sie vielleicht gar nicht mal so dumm, diese Predigt. Amen.